Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist die erste Folge unseres Podcasts Denkfabrik Medizin. Wir wollen euch in jeder Folge einen Fall aus unserer täglichen Praxis vorstellen und wollen diesen gemeinsam besprechen. Wir sind Ingo Krenz und Andreas Klingel, zwei Internisten aus Hamburg. Andreas, ich habe dir heute einen spannenden Fall mitgebracht.
Da bin ich aber gespannt.
Mich hat eine kardiologische Kollegin angerufen und hat gesagt, sie hätte einen Patienten, bei dem sie seit 6 Monaten versuchen würde, die Beinödeme auszuschwemmen. Und das sei ihr nur teilweise gelungen. Und ob ich noch eine Idee hätte, was man mit diesem Patienten noch machen könnte. Mhm. Es handelt sich um einen 68-jährigen Mann, der, wie gesagt, seit 6 Monaten geschwollene Beine hat. Was fällt dir dazu ein?
Tja, also ich weiß bisher nur, dass er 68 ist und dass er geschwollene Beine hat. Weißt du irgendwas, gibst du mir eine Information, ob er irgendeine Krankheit hat? Hat er mehr Symptome, wäre noch meine Frage. Außer, dass die Beine dick sind, hat er noch was anderes?
Also er hat keine chronische Krankheit. Er sagt aber, dass er über die letzten 6 Monate einen gewissen Leistungsverlust erlebt hätte.
Hat er Luftnot?
Nein.
Erstmal finde ich lustig, dass der zum Kardiologen kommt. Das ist natürlich dieses Muster, ne? Also zwei dicke Beine, da fällt den meisten wahrscheinlich Herzinsuffizienz in erster Linie ein. Das ist ja häufig auch nicht falsch. Aber irgendwie ein weiteres wichtiges Zeichen für eine Herzinsuffizienz wäre ja zumindest für mich eine Belastungsluftnot. Also wenn er die nicht hat, würde ich erstmal im ersten Moment denken, gibt es denn vielleicht noch andere Diagnosen außer einer Herzinsuffizienz, die das machen können? Hast du den Patienten gesehen? Wie schaut denn der aus? Wie sind denn die Ödeme? Wie ist das, wenn du das da reindrückst?
Ich habe den dann tatsächlich kennengelernt und habe auch die Ödeme gesehen. Und das sind so ganz weich, leicht eindrückbare Ödeme. Also typisch relativ kurz entstandenes Wasser, was da liegt.
Okay, das heißt sozusagen, wenn du denn mit deinem Daumen da reindrückst, bleibt ein Augenblick eine Delle
übrig. Da bleibt eine schöne Delle zurück.
Okay. Was macht der beruflich?
Das weiß ich gar nicht.
Weißt du gar nicht.
Ich glaube, der ist sogar mittlerweile Rentner.
Das stimmt, mit 68 könnte er gut in Rente sein.
Ja.
Weswegen ist er denn zum Arzt gegangen? Ist ihm das Wasser aufgefallen oder hat er sonst irgendwelche Beschwerden? War es die Schwäche, die ihn zum Arzt geführt hat?
Nein, er war beim Hausarzt und da hat er dem Hausarzt gezeigt, dass er diese Wasseransammlung entwickelt hätte. Und der hat daraufhin die Überweisung zum Kardiologen oder zur Kardiologin ausgelöst.
Okay, also in meinem Kopf ist natürlich bei der Frage Wasser in beiden Beinen passieren natürlich lauter so Dinge im Moment, wo ich überlege, wo kann es lang laufen. Klar, das eine waren, da sind wir Herzinsuffizienz. Das finde ich passt nicht so richtig. An zweiter Stelle überlege ich mir, was kann noch Wasser in den Beinen machen, in beiden. Also mir fallen so Dinge ein wie, es könnte eine Stauung in den Beinen geben. Also hat er vielleicht irgendetwas, was die Venen auf Beckenebene abdrückt. Was könnte eine Wassereinlagerung machen? Ich denke daran, wie ist denn sein Eiweißhaushalt? Wie ist es um den denn bestellt? Mich würde sehr interessieren, mich würde ein paar Blutergebnisse interessieren, aber insbesondere würde mich auch ein Urinstix interessieren. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mit dir jetzt sozusagen hier einem Nephrologen gegenüber sitze. Und ich weiß, dass du mich ohne einen Urinstix darf ich ja kaum anrufen. Das traue ich mich auch gar nicht. Also die Frage
gut so.
Ist, ja. Die Frage ist ja so ein bisschen, also mich würde sehr interessieren, eine Elektrophorese und das Eiweiß würde mich, Gesamteiweiß würde mich interessieren im Serum und ich würde gern wissen, ob der einen auffälligen Urinstix hat.
Also ich finde, du galoppierst ja schon richtig los und stürzt dich da in die Differentialdiagnose.
Ja.
Hast du eine Schublade für Ödeme? Dass wenn jemand kommt und hat Wasser in den Beinen, dass du dann sozusagen gedanklich bestimmte Sachen abrasterst?
Ja, ich sehe natürlich ganz viele Leute mit dicken Beinen oder zumindest mit ein bisschen Knöchelödem. Ich behandle fast überwiegend Menschen mit Diabetes. Die neigen zu Überwässerung, habe ich von dir gelernt. Die werden das Wasser schlecht los. Ganz viele von denen haben Ödeme. Deswegen funktioniert bei denen ja bei erhöhten Blutdruckwerten auch immer so sehr schön zum Beispiel Thiazid-Diuretika, weil die einfach durch die Überwässerung einen höheren Blutdruck haben. Und wenn man denen ein bisschen was von dem Wasser nimmt, geht der Blutdruck runter.
Ich würde als Nephrologe ergänzen wollen, auch das Salz nimmt.
Genau, in Wirklichkeit entsalzen wir die ja und das Wasser verschwindet nur sozusagen am Rande mit. Das ist der angenehme Nebeneffekt des Ganzen. Du hast natürlich völlig recht. Also ich sehe ganz viele Leute mit leichten Knöchelödemen und wenn die damit zum Diabetes vor mir sitzen, also wenn das jetzt nicht sehr, sehr ausgeprägt ist, ist das nichts, was mich sehr, sehr beunruhigen würde. Also leichte Knöchelödeme sehe ich ganz häufig. Und wenn ich die alle zum Kardiologen schicken würde, dann könnte eine neue kardiologische Praxis in meiner Nähe aufmachen. Aber wenn das ausgeprägter ist und es jemand, der keinen Diabetes hat und es ist neu, Ja, ich würde denken, also ist der überwässert? Ist die eine Frage. Also ist der Wasserhaushalt gestört? Ich würde schauen, hat er, also chronische venöse Insuffizienz ist was, wo ich häufiger Ödeme sehe. Das haben auch viele Patienten. Bei Herzinsuffizienz waren wir schon. Dann wären wir bei, also mir fällt natürlich, ich muss gestehen, wenn du das mir so schilderst, komme ich nicht ganz drum rum. Mir fällt ein Fall ein, den du mir vor vielen Jahren mal erzählt hast. Da hat jemand sehr viel Albumin verloren und das ist immer wieder in ihn eingefüllt worden. Und keiner hat geguckt, wo er das Eiweiß verloren hat. Deswegen komme ich natürlich so sehr auf die Niere. Hat er vielleicht einen Eiweißverlust? Hatte eine Eiweißbildungsstörung? Also hat er zu wenig Albumin, zu wenig Gesamteiweiß? Es hat alles damit zu tun, dass das an beiden Beinen ist. Also wenn du mir das erzählt hättest, der hätte das auf einer Seite, dann würde ich mich sehr schwer tun, in der ersten Linie davon zu trennen, dass der vielleicht eine Thrombose haben könnte.
Genau.
Ja, also dann würde man nur mit der alten Heuristik zwei dicke Beine Herzinsuffizienz, ein dickes Bein Thrombose. Dann kommt vielleicht auch diese Idee von was Komprimierenden, habe ich auch schon erlebt, Patienten mit einem fortgeschrittenen Tumor im kleinen Becken. Das ist dann auch häufiger auf einer Seite als auf beiden Seiten. So um diese Dinge kreisen so meine Gedanken.
Also mein erster Schritt ist immer, ich gucke, sind das lokalisierte Ödeme oder generalisierte Ödeme? Also ist das ein lokales Problem? Also wie du jetzt schon gesagt hast, zum Beispiel eine Thrombose oder ein Tumor im kleinen Becken? Oder hat der irgendeine eine generalisierte Erkrankung, sowas wie eine Herzinsuffizienz zum Beispiel? Mhm. Und dann sind für mich die beiden großen sind Herzinsuffizienz, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, dicke Beine macht eine Rechtsherzinsuffizienz und nicht so sehr eine Linksherzinsuffizienz.
Das stimmt.
Und dann natürlich als Nephrologe nephrotisches Syndrom. Also da gehören ja sozusagen die Ödeme sind am Mittelpunkt der Welt sozusagen, des nephrotischen Syndroms.
Ohne die geht's gar nicht.
Ohne die geht's nicht, genau. Ne? Und dann kommen ja irgendwie so exotischere Sachen. Also da geistert ja immer noch sowas wie endokrine Probleme, Myxödem. Hört man ja immer noch mal, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
Es sieht auch anders aus.
Ja, die sind irgendwie fester, sollen die sein. Aber das ist, glaube ich, aus Zeiten, als wir kein TSH messen konnten und Leute in der massiven Hypothyreose irgendwo aufgetaucht sind.
Über lange Zeit, nicht? Nichts davon geht schnell.
Also ja, man liest das in den Büchern, aber gesehen habe ich das persönlich noch nie. Ne? Dann eben diese, was du schon richtig gesagt hast, die Eiweißmangelödeme. Da gehören ja im Prinzip, muss man sagen, die vom nephrotischen Syndrom mit rein. Das ist ja zumindest ein Teil davon, ist Eiweißverlust. Ja, da gibt es ja auch andere. Ne? Also ich glaube, Leberzirrhose würde man da auch da reintun. Mhm. Die Ödeme.
Man macht ja auch einen Eiweißmangel. Ne?
Ja, genau. Und das gehört auch in die Schublade, ne? Eiweißmangelödeme. Und dann geistern da ja noch so Sachen rum wie Kwashiorkor, ne? Was wir alles immer im Studium gelernt haben. Ne? Eiweißmangel, unterernährte Kinder ja, was früher im Fernsehen zu sehen war als Biafra-Kind.
Ja, wo dem viel Aszites, ne?
Ja, mit dicken Bäuchen, ne? Also schmächtige Kinder mit dicken Bäuchen, die überwiegend halt kohlenhydratreich ernährt werden. Und kein Eiweiß bekommen. So eine Abwandlung gibt es in der Nephrologie mit einer seltenen Erkrankung, ne, nennt sich Tea-and-Toast-Syndrom, ne, also wo sich ältere Leute mit viel Flüssigkeit und nur noch wenig Eiweiß, aber viel Kohlenhydrate ernähren. Aber ich denke mal, die Großen sind sicher ja Herzinsuffizienz und nephrotisches Syndrom. Wir haben bei ihm Urinsticks gemacht.
Also mir kam gerade noch der Gedanke, also du bringst jetzt ganz viel Struktur rein in das, was ich gerade so ein bisschen unstrukturiert hier von mir gegeben habe. Das liegt natürlich auch daran, dass in einem wirklichen klinischen Setting hätte ich mehr Informationen, du hast mir ganz bewusst im Moment nur zwei gegeben. In dem klinischen Setting, irgendwas gäbe es möglicherweise schon. Es gäbe schon einen Laborwert, der schon und mich früh dazu bringen würde, in eine bestimmte Richtung zu denken. Und deswegen bin ich gespannt, was kommt jetzt an.
Naja, die Geschichte ist ja auch nicht, du lernst den Patienten ja selber nicht neu kennen, sondern du hast ja Informationen. Du weißt die Information, er kommt von einer Kardiologin. Mhm. Das heißt, die Kardiologin hat offensichtlich gesagt, Herz ist es nicht.
Ja, genau, na klar.
Und die schickt dann zu einem Nephrologen. Mhm. Und wir wissen, es ist ein Herr im Rentenalter.
Ja.
Also das wäre ja auch nochmal wieder anders, wenn das jemand wäre, der 25 wäre. Dann wäre die Gruppe der Erkrankungen ja nochmal wieder anders, die da in Frage käme. Nee, aber so wissen wir, es ist ein Herr im fortgeschrittenen Alter und er wird von der Kardiologin zum Nephrologen geschickt. Also wir sind sicher die Ödem-Spezialisten, nee, aber Herz scheint ja raus zu sein.
Ja.
Im Urinsticks, oh Wunder, findet sich viel Eiweiß.
Ja. Nur Eiweiß oder auch Zellen?
Überwiegend Eiweiß.
Überwiegend Eiweiß. Sag mal eine Zahl, du hast das bestimmt quantifiziert.
Das habe ich natürlich quantifiziert, nicht? Also wir benutzen ja jetzt im Moment den Eiweiß-Kreatinin-Quotienten als Maß und nicht mehr so sehr die Gesamt-Eiweißausscheidung pro Tag, so wie das früher war aus dem Sammelurin, sondern es hat sich herausgestellt, dass der Quotient ähnliche Zahlen liefert und auch ähnlich zuverlässig ist. Und der war 9. Also 9 Gramm wow. Eiweiß pro Gramm Kreatinin. Ab 3 ist eine große Proteinurie.
Das ist eine richtig große Proteinurie,
die der hat. Eine richtig große Proteinurie.
Ja. Dann würde mich natürlich jetzt interessieren, wie ist denn mit dem Albumin und den Eiweißen im Blut bestellt?
Das Albumin im Blut ist niedrig.
Ja.
26.
Okay.
Also normal wäre ab 35, nicht? Also es ist deutlich reduziert.
Also der Patient hat einen schweren Albumin-Eiweißmangel und wir haben die Idee, wohin es geht. Das heißt, er verliert es über die Niere. So, da finde ich, hätte man jetzt mal eine Erklärung, also die Erklärung, warum der leichte Ödeme hat, finde ich jetzt, das ist, finde ich, relativ klar. Jetzt stellt sich nur die Frage, warum verliert er so viel Eiweiß über die Niere?
Genau.
So. Also der erste Teil des Rätsels ist gelöst, aber es hilft noch, dem Patienten hat das jetzt noch nicht so richtig weitergeholfen.
Also wir haben eine Syndromdiagnose. Mhm. Die Syndromdiagnose würde ein nephrotisches Syndrom lauten.
Ja.
Aber wir wissen noch nicht die Ursache, warum er das nephrotische Syndrom ja. hat. Hast du eine Idee, ich meine, das ist natürlich so mein tägliches Handwerk, aber hast du eine Idee, wie nephrotisches Syndrom, wie wir das aufteilen in der Nephrologie?
Nee, ich behaupte zwar immer, ich sei Hobby-Nephrologe, aber das ist natürlich auch nur gesagt. Also nee.
Wenn ich es dir jetzt sage, weißt du es natürlich. Ne? Also wir machen eine ganz simple Einteilung in primär und sekundär. Mhm. Primär sind diese komischen niereneigenen Erkrankungen mit den unaussprechlichen Namen, sowas wie membranöse Glomerulonephritis oder Minimal Change Glomerulopathie. Solche Geschichten, membranoproliferativ, also alles so Sachen, kannst du nach 30 Sekunden wieder vergessen.
Wo wir uns in der schwarzen Liste schnell durchgekreuzt haben, ja. weil wir gedacht haben, das brauchen wir nie wieder.
Und das teilen wir von sekundären. Nee, sekundär ist für dich ja schon mal interessanter, weil zum Beispiel die diabetische Nephropathie auch in die Gruppe der sekundären nephrotischen Syndrome gehört. Ne? Neben noch so 1-2 anderen Erkrankungen.
Ja, also ich weiß bis jetzt, ein niedriges Eiweiß im Serum und ich weiß viel Eiweiß im Urin. Was gibt's denn sonst? Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Blutergebnisse. Mich würde sehr die Nierenfunktion interessieren. Mich interessiert das Blutbild.
Da kommt nicht viel rüber, wird dich enttäuschen. Er hat eine normale Nierenfunktion. Das Krea ist 0,99. Mhm. Die errechnete GFR für sein Alter ist immerhin noch 75. Also er ist für sein Alter immer noch bei einer ganzen, völlig normalen Nierenfunktion.
Wie ist sein Blutdruck?
Der Blutdruck ist nicht auffällig hoch. Ist 140 zu 85. Im Blutbild völlig normal. Also keine Anämie, also auch keine renale Anämie. Die Zellen sind normal verteilt.
Also all das spricht dafür, dass das noch nicht sehr lang geht, würde ich jetzt mal sagen. Also alles, was sozusagen jetzt lang anhaltend wäre, würde man denken, okay, da müsste es schon mehr weitere Folgen zu sehen sein. Aber ehrlich gesagt, spätestens in der Situation hätte ich den Telefonhörer in der Hand und würde, glaube ich, dich anrufen. Also ich glaube, für mich sind wir jetzt in einer sehr weit nephrologischen Welt unterwegs.
Ja, das stimmt. Wir haben die Schublade nephrotisches Syndrom aufgezogen und arbeiten jetzt ab, sozusagen, ist das ein primäres oder ein sekundäres nephrotisches Syndrom? Du hast mich zum Beispiel nicht nach dem HbA1c gefragt.
Na, also wenn der jetzt einen hätte mich jetzt so gar nicht, der Blutzucker wäre fast spannender gewesen als der HbA1c. Aber jetzt, also dass du mir jetzt vorenthalten hättest, dass er einen Diabetes hat, das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Oder kommt jetzt eine große Überraschung und er hat doch einen Diabetes, den bisher keiner erkannt hat?
Ah, da natürlich nicht. Nee. Das wäre für dich zu leicht gewesen.
Na klar, das wäre. Also ich sag, was ich.
Diabetes ist es nicht.
Also mit dem nicht nephrologischen Wissen über niereneigene Erkrankungen hätte ich jetzt erwartet, dass wenn das eine. Ausgeprägte, wenn das eine Glomerulonephritis wäre, hätte ich erwartet, dass er auch Zellen hat. Ich würde zumindest Blut mit erwarten.
Genau.
Das darf ich, oder? Du schaust so skeptisch.
Nein, gar nicht. Also das ist völlig richtig. Man würde, also je mehr Entzündung in den Glomeruli ist, desto mehr Blut hast du im Urin und desto schneller verfällt die Funktion. Mhm. Also da ist eine Verbindung und er hat eine normale Nierenfunktion, er hat Eiweiß im Urin, aber die Nierenfunktion ist erhalten. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die langsam voranschreitet mit wenig aktiver Entzündung. Sondern die Vorstellung, die wir dann haben, wir gucken ja immer als Nephrologen durch den Urin in die Niere. Die Vorstellung, die wir haben, ist, dass es sich eher um ein Ablagerungsphänomen handelt, als um ein entzündliches Phänomen.
Also das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich nach dem Blutdruck gefragt habe. Also wenn er jetzt mit dieser, ich glaube 70er oder 75er Clearance, die du genannt hast, wenn darunter der Druck 190 zu 110 wäre, dann hätte ich gesagt, okay, wir überschätzen die Nierenfunktion deutlich und bei normalem Blutdrücken wäre es deutlich schlechter. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Also so.
Nee, also die halte ich für valide, diese Nierenfunktion, und du hast völlig recht. Also bei hohem Blutdrücken, die Niere arbeitet direkt blutdruckabhängig, da hast du dann eben eine falsch gute Clearance. Mhm. Und wenn du den Blutdruck dann senkst und kommst in die Bereiche von unter 140, wo man hin möchte, dann hast du plötzlich eben eine eingeschränkte Nierenfunktion. Ja. Das ist bei ihm nicht der Fall.
Okay, dann hilf mir doch mal ein bisschen auf die Sprünge.
Ja, also wie kommt man jetzt weiter? Und die eine Frage, also natürlich kannst du irgendwann eine Nierenbiopsie machen und dann kriegst du schwarz auf weiß vom Pathologen geschrieben, was das ist. Aber im Aufdröseln dieses Syndroms wäre jetzt die Frage, welche Eiweiße sind im Urin? Nicht? Oder welche Eiweiße sind im Blut?
Also würdest eine Diskelektrophorese im Urin machen? Würde dir das was helfen?
Ich mache nicht unbedingt Diskelektrophorese, sondern ich bestimme bestimmte Markerproteine, also Albumin für Glomeruli und tubuläre Proteine, Alpha-1, Mikroglobulin, Leichtketten, solche Sachen nur als tubuläre Proteine.
Ja.
Die habe ich bestimmen lassen.
Was ist da denn bei rausgekommen?
Dabei kommt raus, er hat eine unselektive Proteinurie, also es sind sowohl Albumin wie auch tubuläre Proteine im Urin. Aber es fällt auf, dass die Lambda-Leichtketten deutlich erhöht sind. Leichtketten sind in der Niere frei filtrierbar.
Okay.
Das heißt, die gehen da durch wie durch ein Spaghetti-Sieb und erscheinen dann im Urin.
Wie sieht denn seine Eiweißelektrophorese aus?
Die normale Eiweißelektrophorese.
Bevor wir dann die Immunfixation machen.
Die normale Eiweißelektrophorese hat einen Gamma-Peak.
Ja. Okay.
Und das Labor schreibt dazu, auffällig hoher Gamma-Peak, Immunfixation empfohlen.
Ja, aber wir haben ja gelernt, wir machen das ja schrittweise.
Wir machen das schrittweise.
So, und was kommt bei der Immunfixation dabei heraus?
Also auffällig war schon, dass er eine leicht erhöhte LDH hatte, als unspezifischer Marker für alles Mögliche, zum Beispiel auch einen Zellumsatz und was man sich da so alles drunter vorstellen kann. Dann habe ich also die Immunglobuline bestimmen lassen, IgA, IgG, IgM. Da fiel auf, alle drei vermindert, sodass sich das Ganze irgendwie verdichtete. Dass da, also man stellt sich ja dann bildlich vor dem inneren Auge das Knochenmark vor, was sich da so tummelt. Und offensichtlich waren die B-Lymphozyten, die normalen Immunglobuline herstellen, die waren irgendwie in der Minderzahl und führten ein Schattendasein.
Und da waren andere, die produzierten
und
anderes.
Und zwar, was ich auch bis jetzt noch nicht gehabt habe, IgD.
Spannend.
Das heißt, dann rauskam, es war eine monoklonale Gammopathie.
Er hat ein multiples Myelom.
Halt ein multiples Myelom mit IgD.
Ja.
IgD Lambda. Und sag mal, der Nephrologe kommt da eben gut dran, weil diese Lambda-Leichtketten sich frei im Urin zeigen und man sie da gut bestimmen kann.
Ich würde gerne mal einen wilden Schwenk machen.
Ja.
Und zwar mit Dingen, mit denen wir ja uns im Verlauf des Podcasts auch noch beschäftigen wollen. Das klang ja auch bei uns im Trailer schon an. Wenn ihr den schon gehört habt, wisst ihr das schon? Wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört ihn euch doch gerne mal an. Wir wollen uns mit Denkfehlern beschäftigen. Und du hast ganz am Anfang was gesagt, und da habe ich gedacht, habe ich kurz gezuckt, habe ich gedacht, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Du hast gesagt, bei Ödeme seien für dich die beiden häufigsten Herzinsuffizienz und nephrotisches Syndrom.
Ja.
So, und die erste Frage, die ich hätte, also in deiner Welt scheint das so zu sein, ich glaube, in meiner Welt ist das nicht so. weil ich natürlich andere Patienten sehe. Du siehst den tendenziellen Nierenkranke. Und also das Konzept, was mir sofort einfällt, ist das Wort Base Rate. Also deine Base Rate für wann siehst du dicke Beine, ist offensichtlich eine andere, möglicherweise eine andere als woanders. Du hast gesagt, das sind die beiden häufigsten. Wenn du sagen würdest, in deiner Welt, wie viele sind Herzinsuffizienz, wie viel Prozent und wie viel Prozent ist nephrotisches Syndrom?
Oh, das ist richtig schwierig, weil ich mir natürlich keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich sonst noch so an dicken Beinen sehe. Weil natürlich gehören auch Sachen dazu, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Also ich behandle sehr viel Hochdruck, ich benutze sehr viel Calcium-Antagonisten.
Von den Calcium-Antagonisten, vom Amlodipin?
Vom Amlodipin sehe ich die dicken Knöchelödeme. Das ist wahrscheinlich, wenn ich da eine Strichliste führen würde, wäre das wahrscheinlich sogar noch, ist natürlich häufiger als nephrotisches Syndrom. Klar ist in meiner Welt irgendwie nephrotisches Syndrom ganz wichtig und sollte eigentlich immer bedacht werden. Nee, aber wenn ich ehrlich bin und Striche mache, dann ist wahrscheinlich sowas wie Übergewicht, Diabetes, solche Dinge sind häufiger als das nephrotische Syndrom.
Genau, da wollte ich nochmal so drauf raus. Ich glaube, der größte Teil unserer Hörerinnen und Hörer sind nicht Nephrologen.
Ja.
Und sozusagen, also bevor die jetzt anfangen, immer nach nephrotischem Syndrom zu suchen, wären die anderen Dinge, glaube ich, von der Verteilung in deren Erlebniswelt nochmal anders verteilt.
Aber wenn wir zurückgehen, weißt du, zum Anfang der Geschichte, die Überweisung war von der Kardiologin. Und die Kardiologin, die mir den Patienten überwiesen hat, hat nur an Herzinsuffizienz gedacht. Also da war gar keine Schublade, wo man sagen könnte, okay, in der Schublade Ödeme, ne, da sind für mich die und die Krankheiten drin, sondern der Tellerrand war erreicht, als das Herzecho normal ausgefallen war und sie dann sagte, oh, nicht, und ich wollte eigentlich, sag mal, wollte ich die Folge hier nutzen, um eine Lanze zu brechen für den Urinsticks. So eine simple Methode, die wenige Sekunden nur dauert, ne, und so viel Informationen enthält, ne, und du eigentlich sofort, wenn der Stix negativ ist, kannst du halt diese ganze Gruppe an Nierenerkrankungen, nephrotisches Syndrom,
kannst du aussortieren. Ja, absolut.
Die ist raus.
Ich glaube, die Lanze für den Urinstix haben wir, glaube ich, beide gebrochen, gar keine Frage. Ich beschäftige mich ja gerne mit spannenden Diagnosen, die ich gar nicht so häufig sehe. Die Frage, na klar, du kannst sagen, die Kollegin guckt nicht über den Tellerrand hinaus, aber ich glaube, der Punkt für die Kollegin ist ja auch, was erlebt die denn den ganzen Tag? Wahrscheinlich haben 99 von 100 Patienten, die sie sieht, die dicke Beine haben eine Herzinsuffizienz, weil sie Kardiologin ist. Und das, finde ich, ist ja die große Kunst, finde ich, in der Anzahl uniformer, immer gleicher Probleme, den oder diejenige rauszufischen, bei der es sozusagen in mich stimmt. Und da sind ja schöne Beispiele dabei, nicht? Also sie denkt Herzinsuffizienz, sie macht ein Echo und das Echo sagt, ist normal und damit ist die Herzinsuffizienz raus.
Die Diagnose musst du, wir sagen ja, murder your darlings.
Genau.
Die Diagnose musst du einfach streichen.
Genau. So, und dann wird es halt sozusagen wird es für sie schwieriger, weil sie ist gar nicht gewohnt daran, solche Dinge sonst abzuklären. Aber es hat auch was damit zu tun, wenn jeder Zehnte eine andere Ursache hätte für die Ödeme, dann würde das wahrscheinlich einfach häufiger, dann hätte sie da ein stärkeres Konzept. Aber wahrscheinlich der größte Teil von Menschen mit dicken Beinen, die da hingeschickt werden, ist wirklich herzinsuffizient.
Ja, also du sprichst ja einen sehr, sehr häufigen Denkfehler an, den Availability Bias, Verfügbarkeitsfehler. Das heißt, das, was du häufig siehst, ist in deiner gedanklichen Repräsentation sehr präsent, ne? Und wir denken zuerst an sowas, nicht? Und es fällt uns enorm schwer, davon wegzukommen und dann was anderes zu denken. Also was könnte eine alternative Diagnose sein? Also so in der Pandemie hatten alle Corona und der arme Patient mit der Meningitis, der ist übersehen worden.
Ja, und das ist das eine, sozusagen, dass Patienten durch so eine Situation, durch die Pandemie, oder das war ja auch schon mal in der Situation, als diese EHEC-Situation war mit HUS, da sind auch Patienten mit anderen Diagnosen übersehen worden. Aber ich glaube, es spielt auch eine ganz große Rolle, in welchem Arbeitsumfeld wir arbeiten. Also wir beide waren mal bei einer Fortbildung und dann ging es eben bei einer Podiumsdiskussion, an der wir beteiligt waren, um die Frage, wie viele Menschen mit Diabetes sind denn herzkrank? Und der Kardiologe hat gesagt, die sind doch aber alle herzkrank. Und das ist natürlich richtig. Die er sieht, sind auch alle herzkrank, sonst wären sie ja nicht bei ihm. Und ich glaube, da ist einfach diese Abstufung. Beim Spezialisten sind natürlich sozusagen, beim Kardiologen sind ganz viele Leute herzkrank. Bei mir haben alle Leute Diabetes. Und fast alle meine Patienten, die Diabetes haben, oder viele von denen sind übergewichtig. Und verliert man den Blick dafür, dass der allergrößte Teil von übergewichtigen Leuten keinen Diabetes hat.
Ja.
So, und das, glaube ich, ist ein Punkt, der eben auch noch eine große, jetzt unabhängig davon, dass ganz viele Patienten durch ein äußeres Ereignis sich plötzlich das verändert, allein dadurch, wo wir sitzen und wen wir sehen und sehen wir einfach spezielle Probleme oder eben auch nicht. Und haben ein unterschiedliches Gefühl dafür auch sozusagen, wie krank sind die Menschen und an was sind sie erkrankt?
Also du sprichst an das, was der Engländer Framing nennt, also das sozusagen der Kontext, in dem wir arbeiten, ganz stark auch bestimmt, welche aus der breiten Palette an möglichen Krankheiten, dass wir sozusagen dann einen kleinen Ausschnitt wählen, ja, auf dem Spielfeld wir uns dann bewegen. Das, was an den Rändern ist, das fällt dann nicht mehr sozusagen ins Blickfeld.
Genau. Ja, einfach weil es kommt weniger vor und ja. Es führt einfach auch zu einer Verzerrung der eigenen Wahrnehmung. Ich habe mein PJ in der Onkologie gemacht. Nach 4 Wochen war ich der festen Überzeugung, dass eigentlich alle Menschen Krebs haben
müssten. Ne?
Ja, weil das waren 99% der Patienten, die da hinkamen, bei denen bestätigte sich die Diagnose. Und das ist ganz schwer, finde ich. Also auch, es ist schwer, sich davon zu lösen.
Ja, ist es auch.
Und man muss sich einfach immer wieder auch bewusst machen.
Also, unser Gehirn liebt einfach die einfachen Wege.
Genau.
Und macht es sich gerne bequem und scheut das analytische Denken, dass man sich zurücksetzt und sagt, okay, hier kommt jemand mit dicken Beinen und jetzt arbeite ich meine Schublade ab, mit Ödem. Was gibt's denn da eigentlich für Ursachen?
Genau. Ja, da muss man sich einen Zettel machen und sich den aufschreiben und das ist mühselig und das Gehirn muss anders arbeiten.
Ja, also wir haben ja Spaß an sowas, nicht? Und es passiert mir immer wieder, dass wenn ich das Gefühl habe, ich verrenne mich, dass ich mich hinsetze und einen Zettel mache und dann wirklich systematisch runterschreibe, eine ganze Reihe von möglichen, meistens aus jedem Organsystem, ein Beispiel, welche Möglichkeiten gibt es denn hier eigentlich noch?
Ja, wir können das ja vielleicht mal als Beispiel in einer der nächsten Folgen machen, dass wir einfach mal an so einem Fall machen, wie machen wir denn das mit so einer Liste? Wir haben jetzt den Studierenden in dem Kurs, den wir hier in Hamburg an der Uniklinik gemacht haben, ja beigebracht an einem Schema, Tante Piaf, dass man sozusagen einmal systematisch alle möglichen Organsysteme oder alle Urentitäten durchgeht und sich überlegt, findet man da eine Differentialdiagnose?
Ja. Das war doch ein sehr schöner Fall.
Das war ein sehr schöner Fall. Wir hoffen, dass euch das allen auch gut gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei wärt. Vielen Dank.